Bedarf ergänzen. Weil es ist ja so, in Bremen zum Beispiel, ich bin da jetzt nicht drin, aber man hört, dass in Bremen schlechte Schüler zumindest in einem gewissen Maße Förderpläne kriegen müssen, dass die Konkurrenz ein Stück weit ausgesetzt wird. Dass die Lehrer richtig dokumentieren müssen, wie sie dem wieder zu Schulerfolg verhelfen können. Kommt ja erstmal daher wie ein Dementi dessen, dass in der Schule um die Sortierung gerade geht. Ich denke nicht, dass das so ist, sondern dass man merkt ja, dass es von vornherein das höchste der Erfolgsmaßstellung, also der Förderpläne sowieso ist, dass die überhaupt einen Schulabschluss schaffen. Also nicht ein inhaltlicher Maßstab, der kann halt das und das nicht und das soll er lernen. Und dann wird ihm die Zeit dafür zu gegeben. Das wird nie aufgehoben. Also der Maßstab für sowas halt, und da sortiert sich, glaube ich, auf deine Frage.
Die Frage von vorhin, ja.
Mit der Aussetzung der Noten. Mhm. Das sind Maßnahmen, mit denen dieser eine Widerspruch, dass es ja dabei irgendwie auch noch ankommen soll, dass ich ein Mindestmaß an Bildung, wie sie halt gebraucht wird, sachlicher und staatsbürgerlicher mitkriegen und deswegen zumindest bis zum Schluss in der Schule bleiben soll. Mhm. Ungefähr so würde ich es einsortieren.
Ja, das ist korrekt. Eigentlich müsste man jetzt noch einen Teil anschließen. Aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht kann man den irgendwann nochmal lesen. Der Teil, der sich anschließen müsste, hieße, er hat ja eben eigentlich das entscheidende Stichwort gegeben, dass als Resultat der Schule tatsächlich auch erkannte Dysfunktionen rauskommen. Eine davon ist ja, wenn das Lernen so organisiert ist, dann werden bei einigen nicht mal die notwendigen Bedingungen für die Beteiligung an der Konkurrenz hergestellt. Da muss man da überlegen, ob man da nicht fördern soll. Nicht damit, das hat er ja gesagt, völlig korrekt, damit sie gescheit was lernen, sondern damit sie sich wieder einfädeln. Das ist die eine Abteilung. Das, was vorhin über die Oberschule gesagt worden ist. Oberschule in Bremen ist ja oder wird ja die Zusammenfassung der beiden Restschulen werden. Mit Möglichkeiten und so weiter. Die Zusammenfassung der beiden Restschulen. Über die beiden Restschulen ist inzwischen ein gesellschaftliches Urteil in der Welt. Das heißt, diejenigen, die da abserviert worden sind, die den Übergang zum Gymnasium nicht geschafft haben, die sind in vielen Fällen tatsächlich ziemlich unbrauchbar gesellschaftlich. Die Klagen von Lehrherren sind nicht nur Ideologie, sondern da ist durchaus immer was dran. Deswegen gibt es durchaus auch in bestimmten Abteilungen dieser neu zusammengefassten Restschulen die Überlegungen, inwieweit man nicht auf die Fixierung von Leistungsvergleichs in Noten, gerade weil sie dazu führen, dass die Schüler dann total die Lust am Lernen verlieren, ihnen ausgetrieben wird, verzichten muss, um so etwas wie eine Grundlage für spätere Brauchbarkeit auf jeden Fall nochmal herzustellen. Übrigens, es gäbe noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, was ich am Schluss angedeutet habe, über die Verselbstständigung der Anerkennungskonkurrenz gegen die Schule. Da arbeitet die Schule sich fürchterlich ab. Diese Sternchengeschichte, die der Jonas gemacht hat, ist im Prinzip schon so etwas wie die Einführung von...
Auch. Bitte? Es ist auch eine kompensatorische Maßnahme gegen das, was sie anrichten.
Genau das ist es. Und da kann man auch eine ganze Reihe weiterer Geschichten, die in diese Richtung, in diese Logik fallen, benennen.
Ich weiß zwar, dass man damit ein neues Thema aufmacht, aber ich will das trotzdem als Behauptung in die Welt setzen. Du hast ja vorhin erläutert, worin der Widerspruch dann grundsätzlich besteht, dass die Subsumption des Lernens unter die Konkurrenz ein Angriff auf den Lern- und Leistungswillen der Schüler praktisch ist. Einerseits eine Anstachelung davon und gleichzeitig eine Subsumption.
Richtig.
Und ein Angriff drauf. Und eigentlich ist auch die gesamte Schulreformdebatte überhaupt nichts anderes als ein ständiges Herummanipulieren an diesem Widerspruch. unter dem Gesichtspunkt, wie kriegt man beides? Also eine Vermittlung, was kommt zum Beispiel der Grundausstattung an Wissen und Moral zusammen mit dem gleichzeitig und der gleichzeitig gewollten Sortierung? Also ich glaube, sämtliche Beispiele, die einem da einfallen, die passen alle unter dieses, da wird der Widerspruch bemerkt, auf beiden Seiten wird festgehalten und es wird je nach Konjunktur und je nach auch Laune der Bildungspolitik mal so und mal so in dieser Frage entschieden.
Eine Ergänzung, lass mich noch eine Ergänzung machen. Eine Ergänzung dazu. Ganze Teile der gegenwärtigen Schulreform scheinen zunächst mal da nicht rauszufallen. Nämlich alles, was nach PISA gemacht worden ist. Verkürzung der Ausbildungszeit, vorzeitige Einschulung, Kindergarten als Vorschule organisieren. Also insgesamt mehr Leistung in die Schule in kürzerer Zeit reinpacken. Das hat in der Tat erstmal den Ausgangspunkt, ja, wir müssen die Schule den Erfordernissen einer Standortkonkurrenz unterwerfen. Aber das verschärft natürlich genau die Widersprüche, die Margret nochmal zusammengefasst hat, und führt jetzt umgekehrt dazu, dass man sich immer überlegen muss, wie kriegt man die in den Griff.
Ich habe trotzdem ein Bedürfnis.
Eine Ergänzung, dazu gehört zum Beispiel auch, meine ich, dass es durchaus eine Abteilung Bildungspolitik gibt, die sagt, ja, und dann nehmen wir doch einfach mal ein Stück Abstand von diesem Ideal des Zusammenpassens des schulischen Konkurrenzresultats mit dem Arbeitsmarkt. Dann lassen wir die ruhig länger drin, dann sollen sie ruhig ein bisschen länger was lernen, dann wird sich dann schon rausstellen, wer von wem angestellt wird. Also auch das gibt es ja, dass man gar nicht dem so fürchterlich hinterherhängt, dass das wirklich zu dem jetzt passen muss, quantitativ, was dann von wem auf dem Arbeitsmarkt verlangt wird.
Ich finde das alles sehr richtig, aber ich habe ein Bedürfnis, eine etwas einseitige Tendenz der Befragung, sagen wir mal, zu kompensieren. Nämlich, dass man an den Widersprüchen und Betriebsunfällen und dem Umgang damit an der Schule sich sehr, sehr aufhält. Man muss mal umgekehrt sagen, dieser Scheißladen schafft bislang immer genau das, was von ihm verlangt wird. Der kriegt die Idioten zustande, die geistig, inhaltlich und, das war die Sache mit dem Leistungslernen als Erziehung zu einer Lebenspraxis, die sich der kapitalistischen Welt als eine einzige Bewährungsprobe für ihren Erfolg stellen. Diese Arschlöcher kommen raus. Übrigens, die kommen auch geistig gelungen raus. Ich erzähle jetzt mal einen schlechten Witz, den sich studierte Leute erzählen und die können darüber lachen. Was ist der Unterschied zwischen einem Jurist und einem Arzt? Das ermittelt man so. Man stellt beide vor die Aufgabe, lernt gefälligst das Telefonbuch von Bremen auswendig. Was antwortet der Jurist? In welchem Gesetz ist das vorgeschrieben? Was antwortet der Arzt? Bis wann? Darüber können die prima lachen. Und was sie zu Protokoll geben ist, welche geistige Verrohung sie in der Frage des Lernens, des Wissensaufnehmens über sich haben ergehen lassen. Was denen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Man lernt, was von einem verlangt wird zu lernen. Man lernt auch nach der Logik, was von einem verlangt ist zu lernen. Man nimmt Lernen, geistige Betätigung, Weltaneignung nicht als, naja, was gibt es denn da rauszukriegen über die Welt? Wann haben wir es denn mal rausgekriegt? Ja, also nach der Seite hin gelingt eine Untertänigkeit, eine Anpassung im Gebrauch des Geistes selber. Nur mal zu sagen, da gelingt auch sehr viel.
Nein, das ist
was Furchtbares. Ja, ich habe das schon verstanden.
Punkt, wenn ich, muss das schon Bildungspolitiker sein.
Ja.
Damit ihr bei dem wachsenden Grad von Analphabetismus einfällt, lassen wir doch die Noten weg.
Ja.
Verstehst du? Ja. Der Sache nach ist es eine so brutale und zynische Reaktion auf die Tatsache, aus welchem Geisteszustand sie Leute aus der Schule entlassen.
Dieses, ja, dieses Zurechtrücken, von dem Jonas eben sprach, findet übrigens ihren Niederschlag, seinen Niederschlag auch gerade in diesen Kompensationsmaßnahmen. Ja. Wenn man die sich anschaut, muss man immer feststellen, die sind ziemlich halbherzig organisiert. Dann ist zum Beispiel die Verlängerung von Schulzeit, die Ganztagsschule gerade an Hauptschulen und Realschulen, weniger Fördermaßnahme als schlichte Aufbewahrungsmaßnahme. Dann stellt sich heraus, dass zum Beispiel, das eine Beispiel reicht mir jetzt erstmal. Also das heißt es, das sind halbherzige Fördermaßnahmen, die darauf verweisen, das andere ist ihnen erstmal das Prinzip. Ich habe vorhin auf die Frage von dir gesagt, ja, die Noten werden sie weglassen, aber ist der Leistungsvergleich eigentlich weg? Der ist natürlich nicht weg. Da fragt jeder Schüler, es werden Arbeiten geschrieben und in den Arbeiten steht irgendwas drunter und was fragen die Schüler, wo stehe ich, was ist das für eine Note und so weiter und so fort. Das ist nicht etwa gegen diese Förderungsmaßnahme, das ist nur, dass sie vermissen die letzte quantifizierte Zusammenfassung dieses Leistungsvergleichs. Aber dass er nach wie vor als solcher stattfindet, stimmt.
Also man merkt, dass das Kriterium dieser Maßnahmen, das war jetzt der Einwurf von Margret, den ich nochmal unterstreichen will, das Kriterium dieser Maßnahmen ist nicht, in was für einem verheerenden Geisteszustand hinterlassen wir die Halberwachsenen, sondern das Kriterium ist, wie verhindern wir, dass die das Funktionieren von Schule durcheinander bringen und dass die Funktion von Schule durcheinander
bringen. Beides, ja. Mhm.
So. Zur Not bringen Sie den dafür dann zur Not sogar noch förderlich ein bisschen was bei.
Zum Gelingen der Funktion von Schule ist es eine erfreuliche Tatsache, dass man an einer Klausur, in der man als Lernstoff zu bewältigen hat, an einem Blatt wird ein bestimmter Gegenstand, wie sagen wir mal, das Verhältniswahlrecht, die Wahlen als einen nützlichen Gegenstand für unser Zusammenleben in der Gesellschaft zu betrachten, scheitern kann und trotzdem in der Lernweise den Bezug auf den Lernstoff als Material des Vergleichs und der Konkurrenz mit anderen Schülern durchaus dieselbe erwünschte Geisteshaltung produzieren kann. Man hat dann vielleicht nicht verlässlich abrufbar, wie das Verhältniswahlrecht funktioniert, aber so ticken, dass man sich alles und jeden betrachtet als erstens eine Einrichtung für mich und eine Gelegenheit, eine Chance, bei der es zweitens darauf ankommt, dass ich mich nach fremden Anforderungen strecke und bemühe. Und darauf kommt es an und davon hängt was ab. Die kriegt man doch auch so hin. Auch mit einer 5 in derselben Klausur, naja, dann weiß man halt die Details, wie das war, Verhältniswahlrecht. Das Problem hat man dann auch, ja, das viele dann nicht wissen.
Ja.
Aber
ja, das war ja gerade die Idee. So wird es zusammengeführt. Ja. Dienst 1 und Dienst 2.
Was für ein Gesellschaftsbild braucht man für den Erfolgsstandpunkt? Ja, die selbstverständliche Unterstellung, dass alle Institutionen, die in dieser Gesellschaft existieren, eine bessere oder schlechtere Bedingung dafür sind und auch dafür eingerichtet und das auch der Maßstab ist, an dem ich sie kritisch messen darf. Das ist ja gleichzeitig damit sichergestellt, oder was heißt sichergestellt, hergestellt, dass das ja in dieser Gesellschaft gültige Kritikmaßstab ist.
Übrigens einschließlich der Konkurrenz selber.
Ja, also alles in dieser Gesellschaft darfst und sollst du kritisieren, nicht an dem Maßstab. Das ist bei dem affirmativen Bewusstsein, ist ja nicht, dass wir zu einem Ja und Amen sagen, sondern dass sie einen absolut gültigen Maßstab dafür kennen, woran sie es kritisieren.
Das ist übrigens nochmal ein wichtiger Hinweis, weil wenn bei uns jetzt ein paar Mal das Wort Gehorsam oder Unterwerfung gefallen ist, das ist die Tour der Unterwerfung. Bei dem modernen, bürgerlichen, selbstbewussten Konkurrenzsubjekt ist sie immer die Sorte von kritischer Unterwerfung. Der hat an allem was rumzumeckern, aber die Maßstäbe des Meckerns sind, ist es gerecht einerseits, zweitens sind die Bedingungen so, wie ich sie mir in meinem Kopf zurechtgelegt habe als Resultat der Schule, nämlich Bedingungen für mich. Das sind die beiden entscheidenden Kritikmaßstäbe. Und mit denen läuft der Mensch ein Leben lang durch die Gesellschaft. Ja, und das ist die Unterwerfung, wollte ich noch sagen.
Ich habe noch mal eine Bemerkung zu dieser Aufhebung der Zensurenhebung, sagen wir mal in den ersten drei Klassen oder auch 6., 7., 8. Klasse. Da wird auch einerseits oft behauptet, die Zensur sei sozusagen Attest für Wissen. Ist nicht die Aufhebung der Zensierung geradezu der Beleg dafür, dass die Zensur etwas ganz anderem dient? Denn ansonsten müsste man es ja nicht aufheben.
Also so ist es nicht gemeint von denen, die sowas machen, aber eine von ihren Unwahrheiten entlarven sie damit schon. Mhm.
Verdammt, gnadenlos der Frage, wie wirkt die Zensur auf die Lerngemeinschaft der Kinder? Ja. Einerseits, andererseits. Mhm.
Alle diejenigen, die Erziehungswissenschaft studiert haben, wissen, dass das reflektiert wird über die Frage, sind Lob und Tadel in Form von Noten motivierend oder demotivierend? Die Absurdität der ganzen Sache, die mal zu kippen und zu sagen, ja, dann lassen wir auch die Noten weg, wenn ihr nicht wisst, welche Wirkung das hat, die darf man sich nicht stellen.